SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio, willkommen zum Rendezvous. Wie viel wusste der Bündner Baumeisterverband? Die Untersuchungen im größten Fall von Preisabsprachen führen ins Bündner Baugewerbe und zu einem Regierungsratskandidaten. Mit Rechtsstaat hat das nichts zu tun, sagt einer der verurteilten Journalisten in der Türkei.
Auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger haben Angst. Meine Nachbarin zum Beispiel, die schaut immer über die Schulter und checkt, ob uns niemand zuhört, bevor sie etwas Regierungskritisches sagt.
Sagt die Korrespondentin in Istanbul. Von der Wiege bis zum Grabe. Alles bewarb der Werberiese Publicitas einst. Doch jetzt ist Schluss damit. Und Schokolade, Käse oder Drahtseile. Schweizer Waren sollen im Ausland weggehen wie warme Weckli. Darum kümmert sich Altbundesrätin Ruth Metzler. Ihr Erfolgsrezept soll sie im Tagesgespräch um 13 Uhr verraten. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Wenn sich die Konkurrenten plötzlich einig sind bei den Preisen und diese absprechen, dann wird es für uns Kundinnen und Kunden auf einmal viel teurer. Der größte Fall von Preisabsprachen, den die Wettbewerbskommission je bearbeitet hat, betrifft das Baugewerbe des Kantons Graubünden. Insgesamt laufen 10 Untersuchungen. Und jetzt wird auch die Politik in den Fall hineingezogen. Marc Melcher.
Zwischen 1997 und 2008 haben sich 7 Bauunternehmen aus dem Unterengadin zu sogenannten Vorversammlungen getroffen. Dabei wurden systematisch Preise abgesprochen, erklärt Frank Stützi, Vizedirektor der WEKO.
Bedeutend ist, dass Firmen über Jahre hinweg sich zusammengesetzt haben, miteinander vereinbart haben, wer soll welches Projekt gewinnen und zu welchem Preis. Und das ist das Schädliche an diesen Abreden.
Hinzu kamen diverse Absprachen einzelner Firmen. Die 7 beteiligten Unternehmen werden nun von der WEKO gebüßt. Sie müssen total 7,5 Millionen Franken bezahlen. Im Ganzen wurden Bauaufträge im Wert von rund 100 Millionen Franken abgesprochen. Schätzungen gehen davon aus, dass Auftraggeber aufgrund solcher Absprachen grundsätzlich um bis zu 45% zu viel bezahlen. Die WEKO hat aber nicht nur Baufirmen, sondern auch die Rolle des Graubündnerischen Baumeisterverbands unter die Lupe genommen. Frank Stüssi.
Der Graubündnische Baumeisterverband hat Ort, Datum, Zeit dieser Vorversammlungen festgelegt. Er hat die sogenannten Berechnungsleiter bezahlt, welche die Sitzungen geleitet haben. Er war Dreh- und Angelpunkt, Organisator eines Teils der Abreden.
Pikant, Geschäftsführer des Verbands, der eigentlich die Aufsicht über die Unternehmen haben müsste, ist der BDP-Politiker Andreas Felix. Felix sitzt seit 12 Jahren im Kantonsparlament und kandidiert nun für einen Sitz in der Bündner Regierung. Noch gestern hielt er gegenüber Radio SRF fest, dass der Graubündnerische Baumeisterverband nichts von diesen Vorgängen gewusst habe. Heute Morgen hat der Verband kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen. Dabei sagte Andreas Felix, ja, man habe zu den Sitzungen eingeladen. Der Verband habe aber nicht gewusst, was an diesen Sitzungen passiere.
Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir die reglementarische Abwicklung von diesen Sitzungen, der konkrete Inhalt von diesen Sitzungen, zu wenig genau und überprüft hat.
Man hätte also besser hinschauen müssen. Felix will an seiner Kandidatur für die Kantonsregierung festhalten. Mit dem Entscheid schließt die WEKO den 8. von 10 Fällen rund um die Preisabsprachen ab. Der Entscheid kann von den Betroffenen noch ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden. Ausstehend ist unter anderem noch ein Entscheid, der nicht nur Firmen aus dem Unterengadin, sondern aus dem ganzen Kanton betrifft.
Marc Melcher. Die weiteren Meldungen bringt uns nun Mara Zehnhäuser.
Am 2. Tag seines Staatsbesuchs hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Universität Freiburg vor Populismus gewarnt. Demokratie werde heute auch in Europa angefochten. Es gebe eine Faszination für autoritäre Formen, die als effizienter gelten würden. Demokratie sei eine anstrengende Staatsform, die auf Kompromisse angelegt sei. Sie garantiere dem Bürger Freiheiten, mute ihm aber auch einen Teil der Verantwortung zu. Vor seiner Rückkehr nach Berlin wird sich Steinmeier bei einem Helikopterflug über den Aletschgletscher über die Folgen des Klimawandels informieren und das Grab des Schriftstellers Thomas Mann in Kilchberg besuchen. Die Schweizerische Nationalbank weist für das erste Quartal des Jahres einen Verlust von 6,8 Milliarden Franken aus. Grund sei insbesondere ein Minus von 7 Milliarden auf den Fremdwährungspositionen. Die Nationalbank betont, das Ergebnis sei überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich. Gut ein Viertel der Schweizer Mieterinnen und Mieter möchten umziehen, tun es aber nicht. Dies zeigt eine Umfrage des Vergleichsdienstes comparis.ch. Der Hauptgrund seien finanzielle Gründe, schreibt Comparis. Rund zwei Drittel der Befragten könnten sich einen Umzug nicht leisten. Weniger ausschlaggebend seien familiäre und berufliche Gründe. Die meisten unerfüllten Umzugswünsche gibt es laut der Umfrage in der Westschweiz, etwas weniger sind es in der Deutschschweiz und im Tessin. Der höchste Theaterpreis der Schweiz geht in diesem Jahr an das Schaffhauser Theater Scaramouche. Die beiden künstlerischen Leiter und Schauspieler erhielten den Preis für ihr beharrliches Engagement im Kinder- und Jugendtheater, schreibt das Bundesamt für Kultur. Das Theater Scaramouche wurde 1982 von Urs Behler gegründet und wird seit 20 Jahren von Nora von der Mühl und Stefan Colombo geleitet. Der sogenannte Grand Prix Theater Hans Reinhard Ring ist mit 100.000 Franken dotiert und wird am 24. Mai vergeben. Eine Meldung vom Fußball: Die Trainerin der Schweizer Frauennationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, übernimmt das deutsche Nationalteam. Der Wechsel erfolge nach dem Abschluss der WM-Qualifikation im Herbst, teilte der Deutsche Fußballverband mit. Voss-Tecklenburg ist seit 2012 Schweizer Nationaltrainerin. Das Wetter: Im Lauf des Tages wird es aus Westen allmählich wieder sonniger. Im Osten ist es mit 16 Grad relativ kühl, im Wallis gibt es bis 21 Grad. Morgen scheint mit Föhn wieder oft die Sonne und es wird 20 bis 23 Grad warm. Im Süden ist es heute ziemlich sonnig bei 25 Grad. Morgen hat es viele Wolken und es fällt wenig Regen bei 17 Grad.
Die Zeitung Cumhuriyet ist der türkischen Regierung schon lange ein Dorn im Auge. Trotz internationaler Proteste hat nun gestern Nacht ein türkisches Gericht 15 Journalisten der Zeitung wegen Unterstützung von Terrororganisationen verurteilt. Aus Istanbul berichtet Karin Senz von der ARD.
Normalerweise sieht man auf den Gesichtern der Cumhuriyet-Journalisten immer wieder mal ein verschmitztes Lächeln. Es wird gescherzt. Beim Richterspruch waren sie allerdings plötzlich sehr ernst und schwiegen. Nur das hielt nicht lange bei Chefredakteur Murat Tabuncu. Das Gericht hat mich zu 7,5 Jahren Haft verurteilt und viele meiner Kollegen haben auch Haftstrafen gekriegt. Das macht weder mir noch der Zeitung Cumhuriyet Angst. Man will uns einschüchtern, man will, dass wir unseren Beruf aufgeben. Für mich ist dieses Urteil ein Anschlag auf uns und die oppositionellen Medien an sich. Die Staatsanwaltschaft hatte zwar bis zu 15 Jahre Haft gefordert, aber Prozessbeobachter waren von deutlich milderen Urteilen ausgegangen, auch Cumhuriyet-Anwalt Can Atalay. Das Strafmaß hat selbst mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gericht ein so hohes Maß ansetzt. Das ist im Fall der vier Angeklagten Akın Atalay, Murat Tabuncu, Aydın Engin und Ahmet Şik sogar etwas über dem, was angebliche Mitglieder der Gülen-Bewegung normalerweise bekommen. Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass 13 der 18 Angeklagten Terrorgruppen unterstützt hatten, unter anderem die Gülen-Bewegung, ohne aber selbst Mitglied zu sein. Drei Mitarbeiter wurden freigesprochen. Das Verfahren des früheren Chefredakteurs Can Dündar wurde abgekoppelt. Es geht weiter, allerdings ohne Dündar. Er lebt seit längerem in Deutschland. Trotz der hohen Haftstrafen bleiben alle Verurteilten unter Auflagen erstmal in Freiheit. Auch der Cumhuriyet-Herausgeber Akın Atalay darf aus dem Gefängnis. Er war der Einzige, der noch in Untersuchungshaft war. Sie alle dürfen die Türkei aber nicht verlassen. Die Anwälte kündigten an, die Urteile anzufechten. Da es heute im Gerichtssaal schon mal gesagt wurde, habe ich kein Problem damit, es zu wiederholen. Es ist sogar wichtig, es zu wiederholen. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit hier nichts mehr zu tun.
Und schon vor diesem Urteil ließ sich Amnesty International verlauten und wählte deutliche Worte. Was wir in der Türkei erlebten zurzeit, sei die gezielte Zerschlagung der Zivilgesellschaft. Es herrsche ein Klima der Angst. Eher rhetorische Frage an SRF-Korrespondentin Ruth Bossert in Istanbul. Wie politisch sind diese Urteile?
Ja, diese Urteile sind alle sehr politisch, denn in der heutigen Türkei ist die gesamte Justiz nicht nur stark politisiert, sondern auch ausgedünnt. Denn nach dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 wurden ja rund ein Fünftel aller Richter und Staatsanwälte entweder entlassen oder festgenommen. Und die Neuen sind nicht nur vielfach sehr jung und unerfahren, sondern auch auf Parteilinie. Und im Fall von Cumhuriyet war eigentlich schon immer klar, dass es harte Strafen geben wird, denn diese Zeitung ist eine der ganz wenigen Stimmen, die sich noch halbwegs kritisch zu äußern wagt. Zudem hat Präsident Erdogan schon viel früher klar gemacht, was er von den Richtern erwartet, indem er mehrmals öffentlich gesagt hat, dass die Journalisten für ihre Berichterstattung, Zitat, hart büßen müssten.
Inwiefern schadet das Urteil eigentlich der Zeitung Cumhuriyet ganz direkt?
Ja, das ist natürlich ein massiver Dämpfer für die Journalistinnen und Journalisten, die schon seit langer Zeit unter immensem Druck stehen, mental, aber auch finanziell. Denn solche Urteile senden ein klares Signal aus, zum Beispiel an die Organisationen, die die Zeitung vertreiben, wie Kioskbesitzer, oder auch an Inserenten. Die Botschaft hier ist klar, lasst die Hände von einer solchen Zeitung, sonst kommt ihr selber in Schwierigkeiten.
Hinter vorgehaltener Hand sagen Türkinnen und Türken, sie seien von dieser verpolitisierten Justiz eingeschüchtert. Ruth Bossert, wo zeigt sich diese Einschüchterung heute in der türkischen Gesellschaft, vor allem auch 2 Monate vor der Präsidenten- und Parlamentswahl?
Viele kritische Bürger sind Politik verdrossen. Sie haben die Hoffnung verloren, dass sich politisch bald etwas ändern könnte. Denn täglich gibt es immer wieder Beispiele, die zeigen eben, wie stark die ganze Gesellschaft politisiert ist. An Schulen und Universitäten zum Beispiel wagen es Rektoren nicht mehr, kritische Lehrpersonen oder Professoren anzustellen oder solche, die vor einiger Zeit eine Friedenspetition rund um den Kurdenkonflikt unterzeichnet haben. Betroffen von diesen Einschüchterungen sind aber auch Menschenrechtsaktivisten, die es kaum mehr wagen, Menschenrechtsverletzungen festzuhalten und darüber zu berichten. Denn wenn sie das tun, riskieren sie wegen Unterstützung von Terrororganisationen verhaftet zu werden. Auch in Kreisen von Umweltschützern grassiert Angst. Denn wenn sie ein Regierungsprojekt kritisieren, dann gewärtigen sie, wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt und verhaftet zu werden. Aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger haben Angst. Meine Nachbarin zum Beispiel, die schaut immer über die Schulter und checkt, ob uns niemand zuhört, bevor sie etwas Regierungskritisches sagt. Und wenn man Leute nicht so gut kennt, wird heute kaum mehr über Politik geredet, denn man weiß nicht, wer Freund ist oder wer Spitzel sein könnte.
Sagt Ruth Bossert in Istanbul im Rendezvous. Und auf diese Themen dürfen Sie noch gespannt sein. Die Schweizer Fleischproduzenten fürchten um ihr Geschäft.
Ein kompletter Freihandel ist für uns eigentlich tödlich, weil wir ganz andere Kosten haben und vor allem auch andere Auflagen.
Kein Wunder, die Aufregung. Am Wochenende fliegt Bundesrat Schneider-Ammann nach Südamerika. Im Gepäck die Idee eines Freihandelsvertrags. Die Rohstoffbranche preist Blockchain als neue Technologie an für mehr Transparenz, aber...
Also wenn das verkauft wird als ein Schritt in die schöne neue Rohstoffwelt, wo keine Probleme mehr auftauchen, dann ist das mit Sicherheit Augenwischerei.
Der Kritiker widerspricht also. Und vor dem großen Treffen, Augenschein an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea bei Schweizer Offizieren. Eine Wohnung zu vermieten, eine Arbeit gesucht, eine Kampagne schalten. Jahrzehntelang liefen fast alle Kleinanzeigen, die Todesanzeigen oder die Inserate-Werbung über die Publicitas. Jetzt steht das Unternehmen vor dem Ende. Die großen Medienunternehmen Tamedia und Ringier haben ihre Zusammenarbeit mit Publicitas gekappt. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Gestern hat der größte Schweizer Medienkonzern Tamedia die Geduld mit der Publicitas verloren. Heute doppelt Admeira nach, die Werbevermarkterin von Ringier, Swisscom und der SRG. Der Grund ist beide Male derselbe. Publicitas schuldet den Medienunternehmen Geld und ist nicht in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Um wie viel Geld es geht, ist nicht bekannt. Laut Medienberichten dürfte ein zweistelliger Millionenbetrag auf dem Spiel stehen. Der Niedergang der einst so stolzen Publicitas hat zu tun mit dem Rückgang der Zeitungswerbung. Die Printmedien haben im Vergleich zum Höchststand zur Jahrtausendwende die Hälfte ihrer Werbeeinnahmen verloren. Und damit fiel auch die Basis weg für das während Jahrzehnten erfolgreiche Geschäftsmodell der Publicitas. Das vor 128 Jahren gegründete Unternehmen pachtete Inserateraum in vielen Zeitungen und verkaufte ihn an Werbeauftraggeber und Kleininseratekunden weiter. Das brachte regelmäßige Einnahmen für die Zeitungsverleger und hatte für die Werbeauftraggeber den Vorteil, dass sie es nur mit einem einzigen Geschäftspartner zu tun hatten und nicht mit jeder einzelnen Zeitung über jedes einzelne Inserat verhandeln mussten. Geriet eine Zeitung in Finanznot, half die Publicitas aus, gab Darlehen oder beteiligte sich selber, etwa an der Basler Zeitung, am Berner Bund oder an den Westschweizer Edipress-Zeitungen. So sicherte sie sich ihr Geschäft und ihren Einfluss. Die Publigroup, wie sich das Unternehmen mittlerweile nannte, wurde zum Milliardenkonzern mit mehreren tausend Angestellten. Doch mit der Digitalisierung ging die Zeitungswerbung zurück und die Verlage begannen, ihre Inserate zunehmend selber zu vermarkten. Der Publigroup gelang es nicht rechtzeitig, sich auf die neuen Realitäten einzustellen. Sie wurde verkauft und aufgeteilt und führt nun das digitale Geschäft unter anderem Namen weiter. Ob und wie es mit dem Printwerbegeschäft und damit mit der Publicitas nun weitergeht, ist offen. Man analysiere die Lage, lässt eine Sprecherin ausrichten. Mehr könne man im Moment noch nicht sagen.
Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Schätzen Sie, wie viele Schweizer Nutztiere von Raus profitieren.
Raus. Unter diesem Motto bewirbt die Schweizer Fleischbranche ihre Tiere auf der Weide. Draußen bleiben oder rein? Diese Frage stellt sich die Fleischbranche momentan auch beim geplanten Freihandelsvertrag mit den südamerikanischen Staaten, den Mercosur-Staaten. Bundesrat Johann Schneider-Ammann bricht am Sonntag zu einer großen Südamerika-Reise nach Brasilien, Paraguay, Uruguay und Argentinien auf. Er wird begleitet von 2 Dutzend Wirtschaftsverbänden, die Hälfte davon aus der Landwirtschaft. Unter den Schweizer Fleischproduzenten geht die Angst um. Max Ackermann.
Franz Hagenbuch aus dem aargauischen Rottenschwil ist Präsident von swissbeef.ch. Der Verband vertritt rund 500 Schweizer Rindemäster, ein Berufsstand unter grossem Druck.
Die Stimmung bei unseren Mitgliedern ist sehr, sehr gereizt. Momentan ist ohnehin Preisdruck im Markt. Und dann sind natürlich die Aussichten mit diesen Freihandelsgeschichten alles andere als rosig für uns.
Gerade das neueste Kapitel in dieser Geschichte schlägt den Schweizer Fleischproduzenten schwer auf den Magen. Bundesrat Johann Schneider-Ammann strebt Handelserleichterungen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten an. Gut für die Schweizer Exportwirtschaft, möglicherweise katastrophal für die Rindermäster, befürchtet Franz Hagenbuch.
Ein kompletter Freihandel ist für uns eigentlich tödlich, weil wir andere, ganz andere Kosten haben als andere Länder und vor allem auch andere Auflagen.
Mit den Preisen von T-Bone Steaks aus Argentinien oder Rindsfilet aus Brasilien könnten die Schweizer Bauern ohne Grenzschutz niemals konkurrieren. Franz Hagenbuch und die meisten seiner Berufskollegen sind deshalb froh, dass Bauernverbandspräsident Markus Ritter lautstark und öffentlichkeitswirksam ihre Interessen vertritt. Auch dass Ritter zeitweilig das Gespräch verweigerte und jetzt auf die Teilnahme an der Wirtschaftsreise in die Mercosur-Staaten verzichtet, finden sie gut. Mit dabei sind allerdings zahlreiche andere Vertreter von Land- und Ernährungswirtschaft. Auch Heinrich Bucher, Direktor von Proviand, der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft. Eine vollständige Marktöffnung kommt auch für ihn nicht in Frage. Er will sich in Südamerika für eine ähnliche Lösung einsetzen, wie sie die EU mit den Mercosur-Staaten anstrebt.
Das würde bedeuten, dass Zusatzkontingente für Importe aus dem Mercosur zugestanden würden in einem beschränkten Umfang, so dass die Auswirkungen für den Schweizer Markt verkraftbar wären, also dass die Preise dann nicht enorm im Inland bei uns unter Druck kämen.
In diese Richtung gehen auch die Überlegungen des Bundesamtes für Landwirtschaft im Departement von Johann Schneider-Ammann. Schon jetzt würden rund 4'000 Tonnen Rindfleisch jährlich aus Südamerika importiert, betont BLW-Vizedirektor Adrian Abbey. Künftig könnten es etwas mehr sein, aber eine vollständige Liberalisierung werde es sicher nicht geben.
Nein, das steht nicht zur Diskussion und stand auch nie zur Diskussion, wird auch für die übrigen sensitiven Bereiche in den Landwirtschaftsteilen nicht zur Diskussion stehen.
Allerdings, wenn der Grenzschutz gegenüber den Mercosur-Staaten auch nur um die Hälfte gesenkt würde, hätte das Preiseinbußen beim Rindfleisch von 18% zur Folge, wie Experten von Agroscope im Auftrag des Bundesrates ausgerechnet haben. Viel zu pessimistische Annahmen, glaubt Adrian Abbey vom Bundesamt für Landwirtschaft. Doch an der Basis ist die Angst gross. Schon heute müssten jedes Jahr 1'000 Schweizer Bauern ihren Betrieb aufgeben, klagt Rindermeister Franz Hagenbuch. Künftig könnten es doppelt so viele werden, mit Folgen für alle.
Wir können natürlich problemlos Fleisch oder andere Nahrungsmittel aus anderen Ländern importieren. Vielleicht vergessen wir dabei, dass wir die Landschaft und den Lebensraum, wo wir leben, nicht importieren können.
Ohne produzierende Bauern keine lebenswerte Landschaft, ist Hagenbuch überzeugt. Diesen Gedanken will er der Mercosur-Delegation mit auf den Weg nach Südamerika geben.
Rendezvous 9 Minuten vor 1. Rohstoffe werden nicht selten unter Tag abgebaut. Und auch die Branche hält sich gemeinhin gut bedeckt. Etwas Licht ins Dunkel könnte jetzt aber die Digitalisierung bringen. Dank immer mehr verfügbarer Daten wird klarer, wie das Geschäft läuft. Wer profitiert eigentlich davon? Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
Die Digitalisierung werde das Geschäft mit Rohstoffen auf den Kopf stellen, sagt Mercuria-Chef Marco Dunant. Der Chef des in Genf domizilierten Konzerns handelt vorwiegend mit Öl und gehört mit gut 100 Milliarden Dollar Umsatz zu den größten der Branche. Deshalb ließ Dunant an einem Treffen der Rohstoffkonzerne unlängst verlauten, er werde immer mehr Verträge in die Blockchain verlegen. Statt auf Papier sind da Dokumente auf unzähligen Rechnern kodiert und deponiert. Davon verspricht er sich mehr Effizienz. Denn derzeit braucht die administrative Abwicklung eines Öltransports von Westafrika nach Asien, vom eigentlichen Handel bis zur Bestätigung der Zahlung, ganze 40 Tage. Via Blockchain dauere das nur noch knapp eine Woche. Die Initiative von Mercuria-Chef Dunant freut den Londoner Rohstoffhändler Simon Collins. Nachdem er lange für klassische Rohstoffkonzerne gearbeitet hat, setzt Collins mit einer Online-Plattform TradeCloud nun voll auf den digitalen Handel. Die Rohstoffbranche habe sich bisher schwer getan mit neuen Technologien.
We've been working in an industry here in commodities, which has been relatively slow to adopt technology.
Nun aber nehme die Branche die digitale Entwicklung deutlich ernster und davon verspricht er sich mehr Rechtssicherheit. Papier sei wirklich problematisch, denn solche Dokumente seien sehr leicht zu fälschen. Die Menschen hingegen hätten viel Erfahrung im Onlinehandel mit Alltagsgütern und sie würden sehen, dass das funktioniert. Man müsse zwar noch rechtliche Fragen klären, ihr sei aber überzeugt, dass bis in 5 Jahren Papierdokumente verschwunden sind. Rohstoffhändler Simon Collins ortet zudem auch ein wachsendes Bedürfnis der Kunden zu wissen, woher die Rohstoffe kommen und wie sie gefördert wurden.
And the way that you could get around this issue is basically by having a platform which is tracking all the interactions across the supply chain.
Via Blockchain könne man die gesamte Wertschöpfungskette nachvollziehen. Und nicht zuletzt profitierten sämtliche Händler von immer mehr verfügbaren Daten zu Fracht- und Reiserouten der rund 25'000 Tankschiffen auf den Weltmeeren. Dank künstlicher Intelligenz werde der Handel immer effizienter. Andreas Miesbach, der Handelsexperte der Organisation Public Eye, ist ein Kritiker der verschwiegenen Geschäfte in der Rohstoffbranche. Ein transparenter Handel müsste ihn also freuen. Er räumt ein, der Inhalt eines Tankers wechsle während seiner Fahrt unzählige Male den Besitzer. Da könne eine Abbildung der Geschäfte in der Blockchain gewisse Klarheit schaffen. Aber
das Problem dabei ist, dass diese ganze Blockchain-Technologie ja eigentlich nur die Information weiterträgt bis an Endpunkt, und zwar unverändert weiterträgt. Das ist gut, die kann dann nicht mehr verändert oder gefälscht werden. Aber die Frage ist, wenn es um soziale und ökologische Nachhaltigkeit geht, welche Information wird zuallererst reingeschrieben?
Da braucht es nach wie vor bessere Kontrollen. Und Miesbach ortet noch eine weitere Schwierigkeit, den ökologischen Preis für mehr Klarheit via Blockchain.
Wenn sich die flächendeckend durchsetzt, die ist so unglaublich energieintensiv, das wird zu einer Explosion des Stromverbrauchs führen. Das heißt, die Technologie ist per se nicht ökologisch nachhaltig.
Mehr Daten machen den Rohstoffhandel transparenter. Die Konzerne müssen umdenken, können aus dem schnelleren Handel mit besseren Daten aber auch direkt Profit schlagen. Mit der neuen Technologie allein wird die Branche aber die bestehenden Bedenken in Sachen Umweltschutz und Menschenrechte kaum ausräumen können.
Es ist ein idyllischer Waldstreifen mit Briefkasten. Dort steht kein Jägerhäuschen, sondern dort sind Schweizer Soldaten stationiert, seit fast 65 Jahren, an der scharf bewachten Grenze zwischen Nord- und Südkorea. An dieser Grenze treffen sich morgen die Regierungschefs von Nord- und Südkorea. Martin Aldrovandi war bei den Schweizer Offizieren zu Besuch.
Die schwarze Limousine biegt rechts ab. Vorne links auf der Kühlerhaube flattert ein Fähnchen mit dem Schweizer Kreuz. Aus dem Auto steigt Divisionär Patrick Goscha. Er leitet die Schweizer Mission in Panmunjom im scharf bewachten Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea. Hier stehen sich die Armeen des kapitalistischen Südens und des kommunistischen Nordens direkt gegenüber. Mittendrin 5 Schweizer Offiziere. Ihr Auftrag: beobachten, ob das Waffenstillstandsabkommen eingehalten wird. Hat man da nicht manchmal Angst?
Personnellement non, j'ai jamais eu peur. On est dans des systèmes
Nein, sagt Divisionär Goscha, schließlich sei alles gut organisiert. Es gebe eine klare Befehlskette. Goscha ist bereits zum zweiten Mal in Korea im Einsatz und hat auch Erfahrung bei Einsätzen in Afrika, im Nahen Osten und im Kosovo gesammelt. Denn trotz des Konfliktpotenzials zwischen den beiden Koreas sieht er auch Positives.
Dans certaines stations comme les missions dans les pays africains.
In bestimmten Missionen, etwa in afrikanischen Ländern, habe man mit Kindersoldaten zu tun, mit verschiedenen Armeen und auch Rebellengruppen. Hier in Korea stünden sich dagegen 2 organisierte Armeen gegenüber. Wenn der Vorgesetzte etwas entscheide, dann würden diese Befehle hier auch respektiert. Im kleinen Waldstück ist es sehr ruhig, geradezu idyllisch. Fast könnte man vergessen, dass man sich hier mitten im letzten Konflikt des Kalten Krieges befindet. Im Ausland werde die Situation oft dramatischer wahrgenommen als vor Ort, sagt Major Patrick Andres. Auch er ist bereits zum zweiten Mal in Korea im Einsatz.
Speziell, wenn es dann in den Zeitungen, in der Pressemeldungen wieder heißt, ja, es ist nahe dran. Was dann, sagen wir mal, bei vielen Kollegen und Kolleginnen ein Anruf oder eine Nachricht bewegt, so im Sinn, lebst du noch, geht's dir gut?
Und doch passiert auch Unvorhergesehenes. Wie etwa die spektakuläre Flucht des nordkoreanischen Soldaten im November, der von seinen Kollegen sogar beschossen wurde. Wenige hundert Meter vom Camp der Schweizer Offiziere entfernt. Die Flucht sei nicht ohne Folgen geblieben, sagt Divisionär Goscha. Seit diesem Zwischenfall habe man auf der nordkoreanischen Seite die Soldaten ausgetauscht. Viel spekulieren will Divisionär Goscha aber nicht. Er drückt sich vorsichtig aus. So äußern sich die Offiziere auch nicht direkt zur Politik auf der koreanischen Halbinsel. Sie sind neutrale Beobachter. Blauhelme oder Militärbeobachter der UNO sind sie dagegen nicht. Denn die UNO war im Koreakrieg nicht neutral, sondern kriegsführende Partei, unterstützte Südkorea und die USA. Und so gehören die Schweizer Offiziere zur neutralen Überwachungskommission, kurz NNSC. Neben den 5 Schweizern sind auch 5 Offiziere des schwedischen Militärs Teil der Kommission. Die Schweiz erhielt diese Aufgabe vor knapp 65 Jahren. Der damalige Bundesrat war der Meinung, die Mission sei im Dienste des Friedens und geeignet, das Prestige der Schweiz zu erhöhen. Von der nordkoreanischen Seite wurden die ehemaligen Ostblockstaaten Polen und die Tschechoslowakei mit der Überwachung des Waffenstillstands betraut. Doch seither hat sich vieles verändert. Die Tschechoslowakei ist auseinandergebrochen, schickte keine Soldaten mehr. Und mit dem Ende des Kalten Krieges in den 90er Jahren erkennt Nordkorea die neutrale Überwachungskommission nicht mehr an. Ihre Aufgabe nehmen die Schweizer und Schweden dennoch weiterhin ernst. Einmal wöchentlich treffen sich die Offiziere zu einer Routinesitzung. Auch die nordkoreanische Seite erhält jeweils einen schriftlichen Bericht. Man habe keine Telefonleitung, sondern Ablagefächer, sogenannte Briefkästen, erklärt Divisionär Goscha. Doch die nordkoreanische Seite gehe nicht mehr zu ihrem Briefkasten. Sprich, sie nehmen die Berichte nicht mehr entgegen. Wenn der Briefkasten der Nordkoreaner voll ist, müssen ihn die Schweizer Offiziere selbst leeren. Er hoffe weiterhin, sagt Divisionär Goscha, dass die Nordkoreaner in Zukunft wieder zu ihrem Briefkasten fänden. Auch die Hoffnung auf eine friedliche koreanische Halbinsel will er nicht aufgeben. Ein Waffenstillstand sei nur temporär, Frieden dagegen permanent. Ob das mit einer Wiedervereinigung der beiden Koreas geschehen soll oder als zwei separate Staaten, die friedlich nebeneinander lebten, müssten die Koreaner selbst entscheiden.
Martina Aldrovandi. 13 Uhr im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit Ruth Metzler. Sie hilft Schweizer Unternehmen beim Export. Und die Altbundesrätin warnt, das starke Schweizer Außenhandelsgeschäft ist gefährdet. Nicht ungefährlich, wenn die Schweiz 2 von 5 Franken im Ausland verdient. Mehr dazu nach den Schlagzeilen mit Mara Zennhäusern.
Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Universität Freiburg vor Populismus gewarnt. Demokratie werde heute auch in Europa angefochten, sagte er in einer Rede vor Studenten. Die Wettbewerbskommission WEKO hat 7 Bauunternehmen im Unterengadin mit insgesamt 7,5 Millionen Franken gebüßt. Die Bauunternehmen sprachen die Preise ab und legten fest, wer den Zuschlag erhalten soll, wie die WEKO mitteilt. 3 weitere Firmen beenden ihre Zusammenarbeit mit dem Werbevermarkter Publicitas. Admira, Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz. Die Begründung? Offene Forderungen. Gestern hatte bereits Tamedia die Zusammenarbeit mit Publicitas beendet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.